Ich möchte Sie grüßen an diesem Morgen. Das ist gut, wenn wir mit Danken und mit Loben beginnen. Und der Freude, was uns Gott heute in seiner Liebe schenkt. Wir wollen miteinander singen, lobe den Herrn, alle, die ihn ehren, 447. Die ersten drei Verse und dann 6, 7 und 8. Vom Lied 447. Euer Gott und Herr, es ist ein Wunder, wenn wir uns morgens erheben können und aufstehen, ein Wunder deiner Liebe und Güte. Auch alles, was du uns mit unserem Leib und mit unserem Leben gegeben hast. Wir wollen dich darüber preisen und dir danken. Du hast uns auch durch manche Krankheit und durch manche Gefahr gnädig hindurchgeführt. Und wir wollen nicht nur um viele irdischen Tage beten, sondern dass du diesen Tag und jede Stunde unseres Lebens reich machst an Erfahrungen mit dir und dass wir Frucht bringen können für dich und deine Ewigkeit. Es ist uns leid, wo wir dein Wort gebrochen und dir ungehorsam gewesen sind. Herr, vergib uns unsere Schuld. Wir wollen sie vor dir aussprechen und bekennen und bereuen, hassen und loslassen. Und dir danken, dass dein Blut uns ganz frei macht, dass deine Vergebung vollkommen auslöscht. Und so dürfen wir dir jetzt in der Stille auch sagen, was uns bedrängt. Du bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Danke. Amen. Wir singen von unserem Liedheft jetzt die Nummer 759, Vater, ich will dich preisen. 759. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht schenkt das Wort Gottes. Wir lesen das Wort Gottes. Jesaja 40, Seite 694 in Ihren Bibeln. Die Familie Jaroschenko legt die immer so ganz wunderbar auf die Plätze hin, aber manchmal tun es Leute bloß auf den Boden räumen. Gucken Sie mal, dann ist es unter dem Boden. Haben Sie die Bibel? Ja, das ist auch gut. Es hat genügend ausgelegt, auf jeder Bank, glaube ich, 5. 694, Jesaja 40, von Vers 25 ab. So schön, wenn man es miteinander liest, hat man viel mehr, wenn man laut liest. Wir wollen das mal heute laut miteinander lesen, weil wir diese Ermutigung durch das Wort Gottes brauchen. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige? Hebet eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 435, den Kanon im Gesangbuch.
Dona nobis pacem, für die, die nicht Lateinisch können, gib uns Frieden. Das wollen wir miteinander singen, einen dreistimmigen Kanon. Dona nobis pacem, pacem.
Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, wir haben jetzt immer im zweiten Gottesdienst, Frau Jaroschenko hat das super vorbereitet, die Übertragung des Gottesdienstes im großen Saal, mit der großen Leinwand drüben. Manchmal immer wieder so, wenn einer irgendwie mit dem Parken Schwierigkeiten hat, dass sie es auch unbefangen machen, dass wir die Schilder jetzt raushängen. Könnt ihr das nur tun, dann stört uns auch niemand mehr, wenn voll ist. Vielleicht müssen wir auch draußen bleiben und dann die noch rüber begleiten, dass sie auch das finden. Nur, dass sie es mal wissen, wenn sie ein bisschen später dran sind, ist nicht schlimm. Und sie kriegen so schön mit wie bei Pro Christ. Das ist das Wunderbare. Auch drüben, wir sind so froh, dass wir die Möglichkeiten haben und dass sie nicht Angst haben müssen. So klappt dann alles. Und nun singen wir noch miteinander, Herr, wir stehen Hand in Hand. 594. 594. Einige Sonntage wollen wir jetzt Abschnitte aus der Apostelgeschichte ansehen. Jetzt Apostelgeschichte 18 in den Bibeln an ihren Plätzen, ist das Seite 163, Apostelgeschichte 18 von Vers 1 bis Vers 11. Vorher wurde erzählt, wie Paulus auf dem Areopag predigt, und jetzt zieht er weiter. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig. Das ist an der Küste des Schwarzen Meeres, Kleinasien oder heutige Türkei, gelegen. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Ein Judenpogrom, eine Vertreibung der Juden, ein ganz furchtbares antisemitisches Geschehen damals im Römerreich. Zu denen ging Paulus, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher, und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt. Ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber dort 1 Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Es ist immer wieder beeindruckend, wenn man von den ersten Christen hört, da war Leben da. Da ist passiert, dass an einem Tag 3000 Menschen zum Glauben kamen. Da sind die Gemeinden gewachsen, da ist die Missionsbewegung hat sich ausgebreitet. Für uns immer wieder begeisternd, wie die ersten Christen das auch erlebt haben. Da war Sieg an Sieg. Aber die Bibel ist ein tolles, nüchternes Buch. Da liest man auf der anderen Seite auch ganz offen von Krisen, von Mutlosigkeit, von Schwäche, von Misserfolg, von Enttäuschung, ja sogar von Streit und Spaltung in der Gemeinde, von massiver Sünde. Ja gut, das gibt bei uns immer ein Missverständnis, aber sagen, ach, dann ist das nicht so schlimm, dann kann das ja auch bei uns, ist ja auch so manches nicht in Ordnung. Ich habe das nicht so gedacht. Es ist gut, dass das Wort Gottes uns da trifft, wo wir sind. Mit unseren Fragen werden wir angesprochen. Und dann dürfen wir sagen: Herr, jetzt tu es doch noch einmal. Du bist doch der gleiche Herr, was du damals unter den ersten Christen gewirkt hast, wirkst auch heute noch einmal. Mir fällt zunächst auf, dass es damals auch schwere Stunden gab. Schwere Stunden. Traurige Stunden. Schwermutstunden. Paulus hat nicht bloß große Erfolge erlebt, er ist auch durch ganz tiefe Traurigkeit und Anfechtung gegangen. Er hat in Athen, dieser Stadt der Philosophen, eine geniale Rede gehalten, geschmückt mit Zitaten der heimischen Dichter. Er hat erzählt, angeknüpft an den Tempel des unbekannten Gottes, den er gesehen hat in der Stadt. Paulus hat in dieser Predigt auch nichts von der Schärfe des Evangeliums irgendwie stumpf gemacht. Es war eine geniale Predigt. Und was kam heraus? Misserfolg. Können Sie sich hineindenken, wie es dem Paulus zumute war, als die nur spotteten und lachten? Ist ja lieb von Ihnen, wenn Sie es jetzt nicht so machen. Das ist ja vernichtend. Und wie Paulus weiterzog, dachte doch, sie hab ich alles falsch gemacht. Er hat es auch oft gehört. Paulus wurde da sehr heftig kritisiert von den Gemeindegliedern der Gemeinden, die er gegründet hat, gerade von den Korinthern. Und da ist man dann niedergeschlagen, da ist man enttäuscht, da ist man mutlos. Ich finde das so groß, dass das drinsteht von der ersten Christenheit. Es gibt mutlose Stunden. Bei uns ist das manchmal so, dass vielleicht einige sagen, ich will es gar niemand sagen, da muss man immer den Erfolgreichen bloß markieren. Oder wenn einer anfängt und sagt, ich möchte mal über meine Nöte, über meine Traurigkeit sprechen, das andere, ach, du musst bloß richtig beten, dann ist alles weg. Stimmt ja nicht. Es gibt bei gläubigen Leuten schwere Stunden, die auch ein Apostel wie der Paulus durchleiden muss. Und da ist man verzagt. Ich möchte Ihnen heute sagen, dass das Gottes Führung ist. Wie gut, dass uns Gott nicht nur Erfolge erleben lässt, sondern dass Gott uns auch in die Tiefen führt. Dass wir auf dem Boden bleiben. Der Christenstand hat immer etwas Nüchternes. Bleibt auf dem Boden stehen. Und da sieht man auch sehr klar seine Begrenzung, sein Unvermögen, seine Schwächen. Und wie mit diesen mauen Gefühlen der Paulus durch Korinth geht, durch die Gassen, sieht er plötzlich ein Schaufenster und denkt, das ist gute Handwerkerarbeit, das ein Zeltmacher interessiert, das hat er ja selber gelernt, das kann er beurteilen. Und dann geht er in den Laden hinein, die Klingel läutet, die Geschäftsfrau kommt, er spricht ein paar Worte, merkt, das sind ja Juden, das sind ja Volksgenossen. Es kommt zu einem herzlichen Austausch und jetzt merken Sie, was Gemeinde ist. Das sind Leute, die sich treffen und begegnen, wo man selber geschlagen wurde. Das ist der Grund, warum wir von Gott auch solche Wege geführt werden. Warum wir nicht bloß von Sonnenschein singen und von Jubel und von Begeisterung, sondern warum man in einer Christengemeinde manchmal auch sagen muss, ich habe in der letzten Woche Schweres erlebt. Und daran habe ich noch sehr zu tragen. Das hat dem Paulus es leicht gemacht, auf Aquila und Priscilla zuzugehen. Er hat sie nämlich verstehen können. Es war ein Schicksal wie das der Kosovo-Flüchtlinge. In wenigen Stunden haben sie alles räumen müssen, haben alles verloren, was sie in Rom hatten, und haben sich jetzt mühsam in Korinth wieder eine neue Existenz aufgebaut. War nicht leicht. Erst recht nicht leicht für Juden. Und Paulus geht zu ihnen. Und dieses Miteinandertragen, das heute das Thema haben wir doch, Ermutigung, das ist schon ganz wunderbar. Ist nämlich nicht bloß ein Firlefanz, wenn wir sagen, kümmern Sie sich doch beim Hinausgehen und geben Sie noch eine Hand nach rechts und links. Gehen Sie doch auf Leute zu. Und hören Sie, wie geht's Ihnen heute? Es war Schönes, wenn Sie anderen von Ihren Lasten erzählen können und wenn Sie andere aufrichten dürfen und Mut machen können. Gemeinde, auch Urchristengemeinde, ist nicht bloß die siegreich triumphierende Gemeinde, ist eine Schar von Leuten, die geschlagen sind. Das gehört zu Führungen Gottes. Das stimmt biblisch nicht, dass man immer Erfolg hat. Es gibt Anfechtungen und Nöten, es gibt Versagen und Untreue und Fehler, die man gemacht hat. Und das ist herrlich, wenn wir eine Schar sind, wo man miteinander das tragen kann. Keine Schar von Perfekten, sondern von Leuten mit Fehlern. Das sind die Boten, die Gott berufen hat. Leute, die schwere Stunden erleben.
Und was ist aus dieser Begegnung geworden? Aquila und Priscilla wurden Stützen der urchristlichen Gemeinde. Wir wissen es nicht genau. Ich vermute, kann man so ausdenken, Paulus war ein guter Zuhörer. Die beste Seelsorge ist, wenn man viel zuhören kann und Leute Herz ausschütten. Und dann hat er ihnen von Jesus erzählt. Was sollen wir Christen anderes erzählen? Welchen Trost wollen wir sonst sagen? Also, dass Jesus auch ein wirres Leben führen kann und segnet. Und dass er der Herr ist. Auch in einer Welt, in der so maßloses Unrecht geschieht. Stützen der Gemeinden wurden sie. Wir finden sie nachher in Ephesus. Wir finden sie wieder in Rom. An den Grüßen kennt man sie. Einmal sagt Paulus, sie haben für das Evangelium ihren Hals hergehalten. Sie haben ihr Leben riskiert. Wissen Sie, so geschieht Evangelisation. Die meisten Leute, die zum Glauben gekommen sind, sind gar nicht in Großveranstaltungen gewesen. Die meisten Leute, die zum Glauben gekommen sind, inklusive ihr Leben, sind durch persönliche Gespräch gekommen, durch eigene Not, wo man mit anderen gesprochen hat und darüber Jesus gefunden hat. Sollen wir dran denken? Das wertet nicht die Großveranstaltungen ab. Aber wir sollten die Gelegenheit nutzen. Und wie war das in der Werkstatt? Über der Hände Arbeit. Das ist in der Bibel auch auffallen, dass man in den ganz alltäglichen Aufgaben, wo man steht, wo man arbeitet, wo die Menschen sich treffen, dass man da nicht große Sprüche macht, sondern dass man da ein Gefühl hat, was drückt den anderen. Dass man hinhören kann auf seine Not. Und dass man ihm dann auch von der großen Freude und der Hoffnung des Glaubens sagen kann. Da steht, er fand einen Juden, so heißt es im Vers 2. Paulus fand einen Juden. Das ist Gottes Führung, dass er den fand. Wir können ja 1000 Menschen treffen. Herr, lass mich heute den einen finden, den ich finden muss. So musst du beten. Herr, lass mich den einen finden. Es ist wunderbar, wenn man das so erlebt. Da werde ich zu einem Menschen gesandt. Da war einer. Herr, ich will einen jetzt finden. Und so entsteht Gemeinschaft, Ermutigungen. Jetzt wird noch was anderes erzählt von der Gemeinschaft. Da steht im Vers 5, dass Silas und Timotheus in Korinth wieder den Paulus treffen. Wo waren die denn? Die beiden hat der Paulus zurückgelassen, im nördlichen Griechenland, da waren sie in der Gemeindearbeit. Paulus war in der Zwischenzeit in Athen. Ach so, die Schwermut ist immer eine Folge unseres Einsamseins. Einsamkeit ist nicht gut. Gott will keine Einsamkeit. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In der Einsamkeit kommen schwere Gedanken. Wir hier in Europa leiden schrecklich unter der Vereinzelung. Wie viele leben allein, nicht bloß in der Wohnung, sondern auch da fehlt der Bezug zu anderen. Und viele sind so scheu, die wagen es auch in der Gemeinde nicht. Die sagen dann vorwurfsvoll, niemand hat sich um mich gekümmert. Aber dass man selber auch schauen muss, wie man in die Gemeinschaft hineinkommt. Da sind doch Hausgruppen, da kann man anrufen, darf ich kommen. Da sind Gebetsgruppen, wo man seine Not erzählen darf und die anderen beten dann mit einem. Da muss man doch um die Gemeinschaft sich mühen. Selbst ein Paulus braucht die Gemeinschaft von Silas und Timotheus. Da heißt, wie die kamen, da wacht bei dem Paulus das Feuer wieder auf. Vorher heißt nämlich im Vers 4, er überzeugte, im Alten Luther hieß, er überredete Juden und Griechen. Das war so ein Diskutieren mit den Leuten in der Synagoge. Als aber Silas und Timotheus kamen, da hat Paulus wieder mit ganzer neuer Freude sich auf die Verkündigung des Wortes gerichtet und hat den Juden bezeugt, dass Jesus der Messias ist, der Christus. Da war plötzlich wieder Feuer da, da war wieder Hingabe da. Da konnte Paulus plötzlich wieder mit Freude reden. Es gibt ja so einen Spruch, ein Christ ist eine Vogelscheuche, zwei Christen sind eine Revolution. Weil zwei miteinander, die können sich richtig im Glauben ermutigen und stärken und aufrichten und aufbauen. Ist doch klar, wenn ein Apostel Paulus, der uns doch immer als großer Held vor uns steht, so ein schwacher Mann war, dass er Brüder an seiner Seite brauchte. Ich war froh, dass wir heute Morgen so ein Kreis waren, vor dem Gottes gebetet haben, in die Hände Gottes gelegt haben. Das ist nicht unsere Sache jetzt. Aber Paulus hat Brüder gebraucht. Schwestern hat er gebraucht, die ihn gestärkt und aufgerichtet haben. Für mich ist das so ein Erleben immer wieder, wo wir zusammenkommen, wo man Gebetsgemeinschaft hat, wo miteinander das Wort liest, wo man sich stärkt, so wie wir heute zusammenkommen. Man kann nicht solo Christ sein, es geht nicht. Wir werden in kurzer Zeit, werden wir ausgebrannt sein. Und Paulus fängt an, in der Synagoge plötzlich zu reden. Nun müssen Sie das ja wissen. Nicht erst in unseren Tagen, also erst nach dem Holocaust, war das eine Schwierigkeit, Juden von Jesus zu sagen. Das ist seit 2000 Jahren so. Dass wir Deutsche besondere Schwierigkeiten haben, deshalb mache ich auch persönlich keine Judenmission. Aber ich freue mich, dass es Juden gibt, Judenchristen, die Missionen und Juden machen. Um das geht der Streit im Moment. Lassen Sie sich von dem Spektakel in der Schleierhalle nicht durcheinander bringen. Das war schon zur Zeit des Paulus unerträglich. Es hat noch nie überhaupt, wo es eine Synagoge gegeben hat, nur einer ertragen können, dass in der Synagoge der Satz gesagt wird, Jesus ist der Messias, das heißt ja Christus. Jesus ist der Messias. Wenn dieser Satz fällt, ist aus. Geht nicht. Und trotzdem haben die Aposteln immer wieder gesagt, ich bin der Überzeugung, dass es bei uns und in unserer Gesellschaft gar nicht anders ist. Vielleicht reden wir immer so langweilig und tranig, dass die Leute das gar nicht kapieren. Wenn wir wirklich überzeugt sind, Jesus ist der einzige Retter, ohne ihn sind wir verloren. Wenn wir das anderen Menschen weiter sagen, da geht die Unruhe los. Das ist das Evangelium. Das hat Jesus so gesagt, er ist der einzige Retter. Es gibt kein anderes Heil. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, darin wir gerettet werden. Und dann geht die Unruhe los und die Feindschaft und Spannung. Übrigens, nur langweilige Predigten sind schlimm. Dass es Unruhen, Ärger, Feindschaft gibt, das soll sie nie durcheinander bringen. Das Zeichen des Lebens. Wo wir das Evangelium verkünden, ist es immer ein Ringen mit den Mächten dieser Welt. Ich kann anders nicht Mission treiben, anders nicht Evangelisation treiben. Sollte uns was stutzig machen, dass es so ruhig ist bei uns und dass niemand widerspricht. Wenn ich von Jesus rede, dann gibt es Spannung, dann gibt es Auseinandersetzung. Schön, Silas und Timotheus haben den Paulus wieder dorthin geführt, wo er im Kampfe stand. Und wir brauchen Gemeinschaft, weil wir die wieder stützen müssen, die dort stehen. Da sagt mir einer von der Stuttgarter missionarischen Gruppe vor ein paar Tagen, wenn wir mit unserer Jugendgruppe auf die Königstraße gehen und missionieren, dann wollen plötzlich keine mehr mit. Natürlich keiner mehr mit. Wenn es um die Sache geht, um die Wurst, da will keiner mehr mit. Wird schwierig. Aber Christenstand ist das Bekenntnis zu Jesus. Jesus hat gesagt, wir sollen uns seiner nicht schämen, sonst wird er sich an uns schämen am jüngsten Tage. Und wir brauchen wieder heute dieses klare Jesus-Bekenntnis, an dem sich die Geister scheiden, weil Jesus der Retter ist. Und wir wollen es mit der ganzen Konsequenz sagen und leben. Wir können es doch nur sagen, wenn wir es auch mit dieser ganzen Konsequenz der gehorsamen Nachfolge auch leben. Und dann gab es wirklich nicht bloß das, dass sie hinausgetrieben wurde aus der Synagoge. Es kommt zur Gemeindegründung. Es kommt in dem Haus des Justus Crispus. Titius Justus, kommt der Crispus, der Gemeindevorsteher, sogar der Synagoge zum Glauben an Jesus. Anders sind noch nie Menschen zum Glauben gekommen, als dass sie sich durch den Kampf durchgerissen haben und gesagt, ich möchte Jesus gehören. Ermutigungen, Ermutigungen durch die Gemeinschaft. Schwestern und Brüder, die uns im Glauben stärken. Aber die schönste Ermutigung, das ist der Schluss, kommt durch den Herrn selber, durch Jesus. Ich bin ja froh, dass wir keine Erscheinungen mehr brauchen. In der Bibel können wir es noch viel klarer lesen. Paulus war ja in einer großen Krise, die sicher seinen Auftrag berührt hat. Bin ich noch der richtige Apostel? Und in der Nacht, da kommen die bohrenden Fragen erst. Es gibt manche, die leiden sie auch unter Schlaflosigkeit. Wenn da früher so eine Dame in der Gemeinde, feine Dame, die sagte immer, wenn ich ab zwei nicht mehr schlafen kann, dann knipse ich mein Licht an und lese in der Bibel. War wie beim Paulus, da kriegt man Mut zugesprochen. Da weichen die dunklen Geister. Da ist die Schwermut weggeblasen. Und dann sagt Jesus selber diesem angefochtenen Boten, ich bin bei dir. Ich will es Ihnen so sagen. Das Wort Jesu für Sie, ich bin bei dir. Er bindet sich an Sie. Sie dürfen kein falsches Bild der Urchristenheit haben. Es sind schwache Leute, angefochtene Leute, versagende Leute mit Misserfolg. Ich bin bei dir. Niemand kann sich unterstehen, dir zu schaden. Es kann niemand dir etwas tun, du bist nicht schutzlos. Und dann wird es ganz unglaublich. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wo denn? Ich sehe nicht. Dass wir für den Herrn arbeiten, Zeugnis geben. In seinem Dienst hat er nur den einen Grund, dass er, der Herr, uns gerufen hat und dass er ein großes Volk hat. Bitte passe dich nie der Zeitmode an. Du brauchst auch die Sache Jesu nicht verfälschen, damit sie besser ankommt bei den Leuten. Es liegt gar nicht an deinen Gaben und an deinen Tricks. Lebe du treu deine Gemeinschaft mit Jesus. Geh in seinem Namen. Und ich möchte jeden von Ihnen Mut machen. Wo Sie in aussichtsloser Lage stehen, bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran und seien Sie der Zeuge Jesu. Und jetzt besuchen Sie die Kranken. Jetzt schauen Sie nach denen, die schwermütig sind. Jetzt gucken Sie nach den jungen Leuten, die keine Hoffnung zum Leben haben. Und erzählen Sie denen von Jesus. Und lassen Sie andere das Wunder der Gemeinschaft erleben. Ermutigungen. Ja, es gibt Ermutigungen, die uns richtig wieder auf die Füße stellen, wenn wir wissen, Jesus ist da. Und er hält uns. Und er ist mit seinem Schutz da. Niemand kann sich unterstehen, dir zu schaden. Amen. Dann singen wir das Lied Kommt her des Königs Aufgebot 259. Das Lied stammt von einem Sohn von Philipp Spitta, von dem kennen wir viele Lieder. Friedrich Spitta, der wollte das Gesangbuch erneuern. Ihm war es wichtig, neue Lieder zu schaffen. Es geht dann gern mit neuen Liedern so, dass sie auch wieder nicht gesungen werden. Vielleicht gibt es ein paar von Ihnen, die das Lied nicht kennen. Es ist ein ganz flottes Lied, obwohl die Melodie auf den Heinrich Schütz zurückgeht, den größten Musiker seines Jahrhunderts. Eine Heinrich-Schütz-Melodie und nach diesem 97. Psalm in der Vertonung von Heinrich Schütz hat dann Friedrich Spitta dieses wunderschöne Lied gedichtet, das uns Mut macht, für Jesus in den Kampf zu gehen, für Jesus auch mutig vorwärts zu gehen und Erfahrungen zu machen. 259.
Amen. des wollen wir sehen.
Wir wollen beten. Du lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir heute auch danken für das Dunkel, durch das du uns oft führst. Das ist gut, dass wir unsere Kraft nicht selber überschätzen können, sondern immer wieder an die Grenzen geführt werden. Und doch nimmst du uns in den Dienst, weil du bei uns bist. Wir danken für deine großen Ermutigungen, dass es keine Ausweglosigkeit gibt und keine Dunkelheit, in der du es nicht hell machst. Es gibt auch keine Lebensrätsel, die du nicht löst. Danke, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass wir dein Wort verstehen können. Geh du mit uns, wenn wir nun andere suchen, die wir aufrichten können. Gib uns immer die Sensibilität, auch jetzt für die, die neben uns sind, dass wir mitfühlen können, was an Schmerzen, Leiden und Krankheitsnot getragen werden muss. Auch an Enttäuschung. Wir wollen ganz besonders für die beten, die scheinbar nichts aufnehmen, die weggelaufen sind, die wir nicht mehr erreichen. Herr, wir tragen auch die Last dieser Stadt mit uns, so viele Menschen, die dich nicht kennen. Herr, wir mögen viel falsch machen mit unserem Zeugendienst, aber wir bitten dich, dass du dich als der gute Hirte der vielen Menschen in unserer Stadt, in unserem Land erbarmst. Gib du neue Aufbrüche des Glaubens, der Erweckung. Erneuere du deine Gemeinde und erneuere du unser Glaubensleben, dass wir wieder ganz fest deinem Wort glauben und dir vertrauen können. Wir bitten ganz besonders auch für die Alten und die Kranken, die nicht unter uns sind, dass sie auch in ihrer Schwachheit deinen Zuspruch verstehen und vernehmen können. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Wir haben noch ein paar Dinge mitzuteilen. Es waren letztes Mal die Bücher ausgegangen, die konnten leider noch nicht geliefert werden. Die habe ich nochmal nachbestellt. Die werden wohl am nächsten Sonntag da sein, dass Sie sich nicht bekümmern. Freuen wir uns an dem schönen Parament. Jetzt sind wir wieder in der Dreieinigkeit, seit Trinitatiszeit, die Sonntage, wo wieder dieses grüne Parament hängt. Drüben hat es diese schönen Karten, diese Doppelkarten, diese kostbaren, und die kann ich nur empfehlen und möchte sagen, die kann man drüben kaufen, auch als eine Erinnerung an dieses schöne Kunstwerk. Es ist gespendet worden mit dem Gedanken, wenn dann Geld wieder zusammenkommt, dann kann man auch andere neue Paramente kaufen. Wer da Freude dran hat, kann also das nochmal studieren. Es gibt auch eine Beschreibung dazu, zu diesem Parament von der Künstlerin, die es gestaltet hat. Auch das kann man da am Büchertisch bekommen. Am nächsten Sonntag ist so ein Kinderkirchfestchen geplant, nach dem ersten Gottesdienst, aber auch nach dem zweiten, im Dobelgarten jetzt. Wann findet es statt? Wenn es am Samstag noch regnet, richtig, regnet, ist der Boden schon nass. Wenn es am Samstag nicht mehr regnet und am Sonntag früh auch nicht, dann findet es statt. Ganz simpel. Und droben ist im Dobelgarten, wenn man die Treppen hochgeht, und da haben die lieben Mitarbeiter Kinderkirche auch ein Programm gemacht, bis 4 Uhr mit den Kindern auch Spiele und so weiter. Da muss man dann sein Picknick mitbringen. Deshalb muss man es vorher wissen. Man muss sich auch dementsprechend anziehen. Auch ihre Kinder dürfen sie gern schon so zum Gottesdienst mitbringen, damit die guten Sachen dann nicht nachher verwüstet werden, wenn sie da durch die Büsche stromern und auf die Bäume klettern. Getauft wird im Taufgottesdienst André Hendrik Haas aus Möhringen, Untere Brandstraße 48. Und noch ein Wort aus der Weltmission, immer wieder schön, wenn man hört, was alles Gott tut. Missionsbewegung lebt ja auch in der Urchristenheit davon, dass der Herr selber vorausging und dem Wort die Türen öffnet. Wir können eigentlich immer bloß hinten drein laufen. Zu den großen Ereignissen dieses Jahrhunderts gehört die Evangelisierung in Zentralasien, die Länder, die jahrhundertelang für das Evangelium gesperrt waren und nun sich öffnen, auch Usbekistan, Tadschikistan, aber ganz besonders ein Land im Himalaya, das ist Nepal. Vor 50 Jahren gab es in Nepal keinen einzigen einheimischen Christen. Heute die Zahl der einheimischen Christen sechsstellig, über 100.000. Man redet ungern über diese Dinge, weil die Gesetzeslage in Nepal noch so ist, dass die Verkündigung des Evangeliums nicht erlaubt ist und vor allem der Übertritt zu einer anderen Religion sehr streng bestraft werden kann. Viele der Christen, die jetzt dort führen sind, sind alle lange im Gefängnis gewesen. Deshalb wollen wir mehr jetzt auch nicht mehr davon reden. Wir freuen uns, dass wir durch christliche Fachkräfte eine ganze Reihe Mitarbeiter dort haben können. Und in dem neuen Blatt steht ein interessanter Bericht von der Dina Storm, die dort mit Laborarbeiten, mithilft, was in den Distriktskrankenhäusern und in diesen Krankenstationen auch das Niveau gehoben wird, der Untersuchungen, man vielen Menschen auch äußerlich helfen kann. Aber es ist schön, dass auch über allem das Evangelium verkündigt wird in einer Situation, wo Menschen nach dem Evangelium, nach Jesus dürsten. Vielen Dank für alle Unterstützung. Und nun will Jesus Ihnen das so zusprechen. Wir erheben uns zum Segen. Das ist doch der Zuspruch Jesu. Ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Wo sie auf den Wegen Jesu gehen. Natürlich, dann wollen wir mit der Sünde brechen. Dann wollen wir die Spur Jesu suchen. Gerade deswegen, umso mehr. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik